Hi, Alex hier vom Recording of Arts Tone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind mittlerweile schon im neuen Jahr und wir haben jetzt seit April ganz schön viele Podcast-Folgen gedreht. Und die dritte Folge war es, glaube ich, oder die zweite, wo ich mit dem Steve gedreht habe, wie man in 14 Tagen ein Hörbuch produziert. Und das ist die drittbeste Folge, die am drittmeisten gedownload worden ist. Und das ist schon ein Grund zu feiern. Da gibt es jetzt die Fortsetzung davon. Und da wird es hauptsächlich darum gehen, was nach dem Hörbuch, nach dem Entstehen des Hörbuchs passiert ist. Und Steve stelle ich einfach kurz nochmal vor für die Leute.
Hi, Steve Krieg mein Name, Sprecher des Hörbuchs Intakt einer Beutelratte und anderer Terroristen. Langjähriger Freund, ehemaliger Bandkollege von dir und
Hutträger.
Ja, Hutträger mittlerweile und Sprecher in Teilzeit.
Noch. Schauen, was es bringt. Hörbuch fertig recorded. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, Wie wir das gemacht haben, wie das entstanden ist. Jetzt ist es da. Erzähl mal so ein bisschen, wie war für dich die Veröffentlichung? Was hast du alles gemacht?
Die Veröffentlichung war, nachdem dann wirklich alles durch war, die ganzen Kontrollschleifen durch sind, nachdem wir hier noch ein paar Mal saßen und Sachen durchgehört haben, auch mit Amri, dem Autor, zusammen. Und als es dann auf die Veröffentlichung zuging, als wir dann endlich einen Verlag hatten, das war richtig wild. Und dann wirklich das Handy anzumachen, Audible anzutippen und dann da das Buch zu sehen und seinen Namen dahinter zu stehen, ungreifbar eigentlich im ersten Moment. So, es ist echt geworden. 1,5 Jahre Arbeit und endlich ist es draußen. Jeder kann sich's anhören. Und dann kamen auch die ersten Feedbacks und ja. Das war so der Moment, man ist jetzt ein professioneller Sprecher und das zu greifen war krass.
Zu sehen, dass halt die Arbeit, glaube ich, in Audible und allen Stores drin steht.
Ja.
So, wie man gemacht hat.
Und dann auch zu Hause erstmal das Tablet anschmeißen und das durchlaufen lassen und war komplett wild. Aber ja, ich bin happy, dass wir es durchgezogen haben und ich bereue es keinen Tag.
Was sind denn so für Feedbacks gekommen, weil du gesagt hast, Feedbacks?
Feedbacks, klar, erstmal so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die total begeistert sind. Ganz viel Feedback gab es zum Charakter Kurt mit dem Berliner Dialekt. Ja. Das klingt wie das Känguru, wa? Habe ich auch ein bisschen mit gerechnet, auch wenn ich echt versucht habe, nicht auf die Känguru-Schiene zu kommen. Aber wirklich ganz vielen Leuten hat das Buch ganz viel gegeben. Das war ja auch für mich so der Ansporn, dieses Hörbuch umzusetzen. Eins der schönsten Feedbacks war von einem Bekannten, der mittlerweile Großvater ist, der das seinen Enkeln zum Einschlafen vorspielt. Das war schon echt schön. Und dann wirklich, dass die Leute Freude dran haben, dass die mitfiebern, dass die in der Geschichte dabei sind und dann auch die Wendungen, die drin sind. Und boah, damit habe ich nicht gerechnet. Das war echt mega, da wirklich nochmal zu sehen, wie die Leute mitfiebern.
Ja, das war auch für mich so ein bisschen dieses... Hat er nicht gemacht
in der Geschichte. Hat er nicht gemacht.
So, ist nicht passiert. Und aber auch die Einschlafthematik kann ich verstehen, weil meine Frau hört ja auch Hörbücher zum Einschlafen. Das ist bei mir dann, weil ich halt neben ihr liege, klar, der Einschlafmoment gegeben. Aber es ist online. So, das heißt, du hast zum Verlag geschickt.
Ja.
Der hat das okay gegeben. Das heißt, da gibt es ja immer Werte, die man einhalten muss. Genau. Weiß ich mittlerweile auch.
Hast du ja nochmal gut gerudert.
Und das ist gar nicht so einfach, tatsächlich die Werte für Audible einhalten zu können. Mhm. Wir haben festgestellt, dass mein Neumann zu klar ist für Audible. Ja. Ich musste ja am Rauschen dazu mischen, dass es funktioniert.
Beste Anekdote. Hast du Hunger? Nein.
das war tatsächlich, dass man das Magenknurren gehört hat und dass man halt doch hört, dass du Hunger hattest oder nicht.
Ja.
So. Dass man merkt, wie klar und empfindlich eigentlich das Mikrofon ist, was da drin stand. Und man hört aber an der Stimme, dass die locker von der Qualität her an den großen Hörbuchproduktionen mithalten kann.
Also qualitativ brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Klar, so als Sprecher, wenn man es selber hört, hört man immer wieder mal Fehler raus. Aber das ist ja auch das, was wir letztes Mal gesagt haben. So, wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, man verschlimmbessert es? Oder man selber ist ja immer so perfektionistisch. Und wie viele Kontrollschleifen willst du machen? Das Ding ist fertig, das darf raus. Und wenn da Fehler drin sind, über die ich mich in einem Jahr noch ärgere, dann lerne ich daraus. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Das Spannende ist, was ich auch zum Andreas Schnell gesagt habe, was ja dein Dozent ist.
Ja.
Er fing auch an, das muss man noch anders machen, die Pause noch besser und das und sel. Und auch wieso hat er den Fehler gemacht und so. Da habe ich zu ihm auch gesagt, hey, pass auf, klar regst du dich jetzt über den Fehler auf, den du gemacht hast, aber du darfst eins nicht vergessen, dass in 4 Tagen hat er ich glaube, 500 Seiten angesprochen. Mhm. Und es ist immer, du musst immer, du bist im Field, du bist im Mode, du musst da lesen und dann tust da von morgens um 9, 8, keine Ahnung, bis abends um 10 tust du lesen und vorsprechen.
Ja.
Und das ist anders, wie wenn du mit frischen Ohren und frischem Mund dahin gehst und das neu ansprichst.
Absolut.
Das ist auch von Konzentrationslevel her komplett anders. Und da können Fehler passieren und Fehler sind menschlich und ist auch in Ordnung.
Ja. So. Nee, ist auch absolut was, was man lernen darf, allgemein als Musiker oder Künstler. Und gerade bei so einem großen Projekt, das wird niemals 100% richtig sein. Ich habe von Studiengängen gehört, wo es heißt, von Germanistik-Studiengängen, wo es heißt, schlag das Buch auf, egal auf welcher Seite, und find den Schreibfehler. Wir sind alles nur Menschen.
Ja. Und das ist aber das Schöne dabei, dass man es schafft, zusammen als Team so hier ein Buch zu realisieren.
Ja.
Ich glaube, das hat auch dem Autor ganz gut gefallen.
Ja.
So zumindest, was ich von seinem Feedback herausgehört habe. Und jetzt ist es da. Ich habe gesehen, du hast ganz viel Social-Media-Arbeit auch gemacht.
Mhm.
Das heißt, so was ist da, was hast du getan, dass das unter die Leute kommt?
Also ich habe mit einer guten Freundin zusammen, habe ich nochmal so kurze Reels erstellen lassen mit Hörproben, die ich dann immer aus jedem Kapitel habe ich so eine Hörprobe geteilt, habe nochmal Videos dazu anfertigen lassen, dann nochmal die Hörprobe an sich beworben. Aber das ist auch was, wo man als Laie schwer reingreifen kann. Also du lässt ja immer mehrere Werbungen parallel laufen. Da war jetzt, muss ich ehrlich sagen, mein Budget einfach nicht mehr dahinter. Ich habe eine Werbung geschaltet und man unterschätzt, welche Reichweite man braucht, um das Buch wirklich groß rauszubringen.
Mhm.
Also Stand heute haben wir ungefähr 500 Hörer von diesem Hörbuch, was wirklich sehr, sehr cool ist. Aber das Feedback, wenn du in Social Media Werbung für ein Hörbuch machst, was ja im Endeffekt gar nicht mal das Schlachtfeld ist, auf dem deine Konsumenten sind, weil du musst sie ja dann von Social Media wieder auf die Hörbuchplattform bringen. Das ist gar nicht mal so easy, da Zahlen zu erreichen, wo du selber denkst, boah, geil. Und ganz viele lesen ja einfach, klicken dann. Also du kriegst da in Social Media wenig Feedback.
Okay, spannend. Ja, das ist halt sehr ähnlich wie im Bandmetier auch. Du musst konstant bleiben.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Du darfst nicht dran denken, du machst jetzt ein Hörbuch und bist dann der berühmte Sprecherstar.
Absolut.
So, sondern du musst wirklich, ich glaube, der Andreas hat mir erzählt, der eine, wie heißt der, Nathan Nesen, keine Ahnung, da gibt es so einen bekannten Sprecher, der wurde deshalb berühmt, weil der so ziemlich überall gesprochen hat und es hochgeladen hat.
Mhm.
Und das ist diese konstant Distanz zu zeigen, zu zeigen, hier bin ich, hier ist meine Stimme, dass man die kennt.
Ja.
Überall zu sehen in einem Clip oder sonst wo, das ist, glaube ich, ein Weg, den man gehen muss dann.
Und das ist auch was mir bewusst geworden ist, gerade wenn du dann selber nochmal berufstätig bist in Vollzeit und du dann noch dieses normale erwachsene Leben bestreitest, dann geht es dir vielleicht mental gerade nicht so gut. Ich habe es ja das letzte Mal angedeutet, ich hatte auch eine schwere Phase hinter mir. Und da dann wirklich noch die Kapazitäten aufzubringen, das alleine ohne Team im Hintergrund wirklich so konstant zu halten, ist wahnsinnig schwierig.
Deswegen ist unglaublich wichtig, sich ein Team zu organisieren.
Ja.
Sich Leute zu suchen, zu sagen, okay, ich bin Sprecher. Ich bin nur der Sprecher von diesem Buch. Ich brauche jemanden, der die tontechnische Arbeit erledigt. Ich brauche jemanden, der die Marketingarbeit erledigt. Ich hole mir ein Team zusammen. Mhm. Oder jetzt wie bei mir den Jonas als Kameramann, der das Ganze filmt und macht, dass man einfach sagen kann, okay, meine Expertise ist das Sprechen und das Auswählen der Geschichte und die Charakterausbildung. Und alles andere lasse ich andere Leute machen.
Ja, du bist auch irgendwann wirklich, dieses Projekt nimmt ja so viel Platz in deinem Kopf ein, du bist auch irgendwann überlastet. Also ich hatte wirklich auch wirklich keinen Kopf mehr für Marketing. So, es war wir hatten eigentlich gehofft, dass von Seiten des Verlags da ein bisschen mehr kommt, war aber jetzt in dem Deal, den wir ausgemacht hatten, nicht so drin. Und man ist auch irgendwann fertig. Der Autor Amri, der war super begeistert, aber auch er war in der Zeit super eingebunden. Und ja, im Endeffekt waren wir dann ein Team aus 3 Leuten.
Ja.
Und wenn sich keiner damit auskennt, alle sind gerade irgendwo am Limit, weil sie halt privat auch noch unglaublich viel um die Ohren haben, dann ist das schwierig. Und das ist auch ein Learning, was ich fürs nächste Mal mitgenommen habe.
Meine Dozenten haben immer gesagt, Learning by Burning.
Ja, habe ich von dir auch mitgenommen.
Trifft es auch, glaube ich, ganz gut, dass man auch weiß, okay, was für Fehler macht man nächstes Mal nicht mehr. Das heißt, jemand Externes für Marketing dazu holen.
Ja, aber ich bekomme immer noch, wie gesagt, heute erst wieder Feedback zum Hörbuch bekommen. Und das ist konstant und die Sache lebt weiter, lebt auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da bin ich super glücklich, wenn dieser Podcast rauskommt, wird es nochmal eine Werbeschleife geben. Und dann stehen schon die nächsten Projekte an.
Ja, wenn wir dabei, also kommen wir gleich zu den Projekten, was ganz gut ist und was du jetzt auch gesagt hast, das ist so ein Weg, den du gehst. Mhm. Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, wie es weitergeht, weil du gehst immer Schritt für Schritt nach oben. Überhaupt erstmal den Gedanken zu fassen, okay, ich will jetzt was sprechen, ist eine Sache, aber dann ein Hörbuch auszuarbeiten. Und ich weiß nicht, bevor ich die Seitenanzahl immer falsch sage hier, die Seiten haben hier irgendwas mit 498 Seiten einzusprechen, Charakter auszubilden. Ich glaube, wie viel war das? 72?
72 mit Sprecher, ja.
Und das Projekt nicht nur anzufangen, sondern auch zu beenden und zu veröffentlichen. Das ist schon mal ein Schritt von der Stufe. Du hast jetzt erfahren, was Social Media Arbeit heißt. Das ist der nächste Schritt. Und was viele nicht wissen, ist, damit reicht's nicht.
Ja.
Du musst weitermachen. Du musst eigentlich schon das nächste Buch oder die nächste Geschichte anfangen und das nächste Ding ansprechen, was du willst. Und immer weiter an dir arbeiten und weiter sagen, an den Schwächen, die erkennen und die, und die beheben. Ja, und dafür eine Lösung finden. So.
Ich war in den Wochen nach der Veröffentlichung, war ich unter anderem auch auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs und auch auf der Comic-Con unterwegs und da einfach auch mit Autoren, mit Spieleentwicklern ins Gespräch zu kommen. Und man muss immer am Ball bleiben, du musst immer im Gespräch bleiben, du musst immer wieder die Kontakte suchen, immer wieder E-Mails schreiben, immer wieder nachhaken. Und du musst komplett on fire sein. Komplett. Die ganze Zeit dabei bleiben. Ich habe jetzt für mich eine Pause eingeplant, weil ich jetzt nächstes Jahr eine größere Reise vorhab. Und danach geht's wieder komplett los. Ich schreibe noch mal ein eigenes Buch, was ich dann einsprechen will. Und das Mindset dahinter, die Dickköpfigkeit beizubehalten, aber auch trotzdem sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause, weil ich mich weiterentwickeln muss, um als Künstler zu reifen oder als jemand, der das professionell machen will, ist halt ein immens wichtiger Schritt und auch bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, jetzt gehe ich rein und jetzt nehme ich mich wieder raus.
Ja, ganz wichtig auch für sich selber als Mensch eine Pause zu machen.
Ja.
Du kannst nicht die ganze Zeit 150% geben, irgendwann kriegst du einen Burnout und ist vorbei. Du musst, das ist immer so eine Gratwanderung, habe ich auch feststellen müssen, wann kann man denn sagen, wann mache ich Pause und drehe zurück. So. Aber das ist gut, dass du das erkennst. Auch, dass man, weil die Leute, die sind nicht geil auf dich. So, ja. Du musst so geil werden, dass die geil auf dich werden. So nach dem Motto, dass die zu dir kommen und sagen, hey, kannst du das machen? Und solange du diesen Status nicht hast, musst du die ansprechen und proaktiv auf die Leute zugehen.
Und das Schwierige daran für mich persönlich ist jetzt, dass das so ein bisschen gegen meine Philosophie geht. Ich bin ja so der Meinung, Schönes verlangt nicht nach Aufmerksamkeit oder Schönes fragt nicht nach Aufmerksamkeit. Aber eben, du musst rangehen, du musst dich immer wieder selber bewerben und du musst immer wieder sagen, hey, das kann ich, das kann ich, das kann ich und das ist gut. Und der Markt ist so überlaufen, der ist so riesig. Ich meine, wir haben alle täglich diese Instagram-Werbung für, ja, spreche jetzt dein Hörbuch ein von zu Hause. Die Leute sind da und die Leute sind jetzt qualitativ vielleicht nicht so hochwertig, wie wenn es im Studio drin ist, aber trotzdem im Endeffekt, ich schnipp einmal und ich habe 10 Sprecher an der Hand. Und da aus der Masse hervorzustechen, das ist halt die Kunst.
Ja, und dann ist aber die Frage, und das ist tatsächlich genau der Punkt, den du besprochen hast, du machst einen Schnipper und es sind 10 Sprecher da. Aber wie schaffst du es, dass, wenn die 10 Sprecher da sind, dass sie sagen, ich nehme dich? Da sind ganz viele Sachen dahinter. Wie ist dein Social Media aufgebaut, wenn ich dich suche? Und ich sage, boah, ich finde den, boah, die Bilder sind ja geil.
Mhm.
Boah, die Sprachproben, warum klingen die so geil?
Ja.
Was passiert, wenn ich da Play drücke?
Und das sind halt Ergebnisse, die du nicht damit hast, indem du ein Home Recording machst.
Und das ist die Frage. Also klar kriegt man mit zu Hause Rekorden schon ziemlich viel gut hin, irgendwie. Aber da ist dieses irgendwie dahinter. Wenn da jetzt einer dran sitzt, der sich damit jahrelang täglich damit beschäftigt. wird das Ding anders, wie wenn es halt jemand so ein bisschen macht.
Und das ist halt auch das, was wir das letzte Mal gesagt haben. Welche Rolle möchte ich einnehmen? Möchte ich Sprecher sein oder möchte ich der Technik-Dude sein?
Ja. Und ich bin halt der Technik-Dude und kein Sprecher.
Ja.
Und du kannst dafür ganz gut sprechen. So muss man sich seine Rollen festlegen.
Genau.
So. Und dann ist das, glaube ich, wenn es geklärt ist, ist das viel geiler. Und wenn halt dann noch so jemand wie Andreas dabei ist, der da als, wie sagt man, als Mentor dann sagt, hier mach das so und mach das so, dann ist das für alle ein großes Learning.
Ja.
Dann Reise.
Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ich glaube, da saßst du hier dabei, als Amri da war, wo ich ihm gesagt habe, so was bei mir passiert ist, seitdem ich das Buch gelesen habe. Und er stand einfach da, guckt mich an, schüttelt mir den Kopf und meinte, du bist Martin. Kann ich mittlerweile irgendwie ein Stück weit unterschreiben. Also es hat sich in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren super viel verändert. Und tatsächlich ist jetzt der nächste Schritt, dass ich Mitte März auf eine 3-monatige Südostasien-Reise gehe, die ich in Singapur starte, dort meinen Rucksack aufsetzen werde, dann durch Malaysia reise, durch Thailand, durch Kambodscha. Planung ist noch nicht ganz so weit, aber ich werde wahrscheinlich auf den Philippinen enden und diese 3 Monate absolute Freiheit, komplettes, ja, diese komplette Freiheit einfach mitnehmen. Ich habe unbezahlten Urlaub, ich habe Ersparnisse im Hintergrund und ich kann wirklich in diesen 3 Monaten machen, tun und sein, was ich möchte. Ich werde für einige Wochen in ein buddhistisches Kloster gehen, wo ich auch komplett schweigen möchte. Ich möchte surfen gehen, ich möchte in Thailand Motorrad fahren lernen und ja, irgendwie arbeite ich gerade wirklich so kapitelweise dieses Buch mit eigenen Erlebnissen durch und nach. Und es hat sich auch im Mindset und in der Persönlichkeitsentwicklung unfassbar viel getan. Ich habe es ja beim letzten Mal erwähnt, ich habe mich mit dem Buch auch ein bisschen aus den Depressionen rausgearbeitet, was ein großes Ding war. Und es ist geil, das Leben wieder so richtig in den Arm zu nehmen. Und das ist auch echt ein Stück weit ein Arschtritt von diesem Buch gewesen.
Ja, Arschtritte sind oft wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Sei es von dem Buch, von dem Kumpel oder sonst wem. Manchmal ist es gut, einfach in den Arsch getreten zu werden.
Genau.
Und ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Zeit, wo du auch mal schweigen musst.
Ja, so. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, so einfach wirklich mal in sich gehen, bei sich bleiben.
Und wie hast du vor? Hast du jemanden, der dich begleitet oder ziehst du es völlig
allein? Ich mache das komplett allein. Ich habe Anfang diesen Jahres war ich schon komplett allein in Island unterwegs, habe mir einen Camper gemietet, bin für 10 Tage, habe ich die Ringroad gefahren, war ein Tag und 2 Nächte in einem Blizzard eingeschneit, war in meinem Camper alleine, habe tatsächlich, als ich geparkt habe, gedacht, ich sollte den vielleicht noch drehen. Am nächsten Morgen war einfach so ein dicker Eispanzer am Heck vom Auto. Du hast auch das Ersatzrad nicht mehr gesehen. Und das sind so Momente, du bist komplett auf dich allein zurückgeworfen. Und ich glaube, das sind die Momente, wo du merkst, A, magst du dich selber? Kommst du mit dir selber klar? Und wie gehst du mit solchen Herausforderungen um? Mhm. Und ja, im Blizzard eingeschneit, über irgendwelche Gebirgspässe fahren, wo du von der Straße abkommst. Ich bin, mir ist ein riesengroßer Snowpiercer entgegengekommen, mit einer, der die Straße geräumt hat, eine riesige Schneewand. Und allein die Böe von dem hat mich von der Straße geschubst. Ich habe 1/4 Stunde gebraucht, um wieder auf die Straße zu kommen. Und mitten im Nichts, es war für Stunden das einzige Fahrzeug, was ich gesehen habe. Und da lernst und da weißt du halt, okay, kann ich mich auf mich verlassen oder bin ich verlassen? Mhm. Und ich liebe es mittlerweile wirklich, aus diesen Komfortzonen herauszugehen, mich in Situationen reinzubringen, wo ich an mir selber wachse und wo ich mich selber auf den Prüfstand stelle. Und diese 3 Monate allein in Südostasien, in einer Kultur, mit der ich bisher keinerlei Berührungspunkte hatte, unterwegs zu sein, das bietet sehr, sehr viel Raum für Wachstum und ich habe super Schiss, aber ich freue mich auch riesig drauf. Das wird eine krasse Sache.
Das wird eine mega Weiterentwicklung und eigentlich ist sowas als Geschichte, als Buch festzuhalten, solche Erlebnisse zu teilen, viel geiler als irgendeine Geschichte aufzuschreiben. Ja. Also eigentlich sollte man vielleicht darüber irgendwie ein Hörbuch machen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall vor in der Zeit mein eigenes Buch, was ich aktuell schreibe, es ist ein Fantasy-Roman, weiterzuschreiben, weil ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, wenn du Vollzeit arbeitest, da kommen manchmal Sachen dazwischen oder es fordern Sachen deiner Kapazitäten, die du einfach nicht voraussehen kannst. Und bei mir auf Arbeit war ich jetzt in den letzten Monaten nahezu allein, habe eigentlich die Arbeit für zwei gemacht, was okay war, aber halt trotzdem eine Menge Ressourcen fordert und auch eine Menge Headspace einnimmt. Und ja, das sind halt Zeiten, da schreibst du nicht an deinem Buch weiter. Und ich will jetzt einfach wirklich wissen, wer bin ich ohne einen Job, ohne Verpflichtungen, ohne ein Stück weit Verantwortung außerhalb von mir selbst. Und in der Zeit meinen Sport zu machen, kreativ zu sein und die Welt für mich zu entdecken, das ist eine Erfahrung, auf die ich wirklich hungrig bin.
Was ich dir empfehlen kann, wenn du an dem Buch weiterschreibst und wenn du sagst, dir über dich bricht gerade alles ein, weil du Vollzeit tätig bist, setz dir Ziele. Setz das Ziel in eine Deadline.
Ja.
Und mach dir Zeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, dein Job fängt um, keine Ahnung, um 8 Uhr an und du stehst um 7 Uhr auf, damit du geduscht bist, bla bla bla, dann steh halt einfach 2 Stunden früher auf.
Ja.
Dab dir selber einen Arsch und mach in den 2 Stunden alles das, was dich ankotzt, was in deinem Kopf rumsteht und du wirst merken, wenn du den Tag startest, geht es dir viel besser, weil das ist weg.
Ja.
Das ist einfach von deinem Kopf weg. Und das hat mir das hilft mir oft in schweren Zeiten, wenn ich mich dann auf Sachen fokussiere und die Sachen wirklich direkt morgens abarbeite. Das ist auch, dass ich habe selber mich seit jetzt einem Jahr mit Training angefangen und habe da also mit Fitnesstraining und da viel bewegen können, aber nur weil du halt ständig das Ziel im Kopf hast, da was zu erreichen.
Und da ist das Spannende, also gerade Training ist ja wirklich, es ist ja nicht einfach nur damit getan, dass du 3-4 Mal die Woche ins Training gehst. Es sind jeden Tag hunderte von Mikroentscheidungen. Auch im Training sind das hunderte von Mikroentscheidungen, die du triffst für dich. Von wegen, nein, ich esse jetzt nicht das fettige Fastfood, auf das ich super Bock habe. Ich lasse die Süßigkeiten jetzt stehen. Es ist auch im Training, wenn du nicht mehr kannst, hey, ich mache jetzt dieses Set noch fertig. Und sich da jedes Mal selber zu überzeugen, sich selber zu overwhelmen und seinen inneren Schweinehund zu bekämpfen. Jedes Mal dieser kleine Schritt, nein, ich mache das jetzt richtig und ich mache das meinem Ziel entsprechend. Daraus entwächst eine Kraft und eine Dickköpfigkeit, die niemand nachvollziehen kann, der so einen Weg nicht selber schon gegangen ist.
Ja.
Wirst du mir wahrscheinlich recht geben können.
Ja, allerdings, was ganz wichtig ist, auf dem Weg finden zu sich selber, ist, dass man sich selber akzeptiert, so wie man ist. Das ist der allerwichtigste Punkt, und das habe ich gelernt. Ich war sehr unsicher mit mir selber. Ich konnte kaum mit Leuten reden oder sonst irgendwas. Ich muss mich nackt im Spiegel angucken können und sagen können, boah, bin ich geil.
Ja.
Und erst wenn das der Fall ist, kannst du weiterarbeiten. Du musst dich selber akzeptieren, so wie du bist. Und wenn du was ändern willst, dann änder es, aber dann mach's auch.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Du musst dich selber lieben. Und zwar in jeder Facette. Klar hat jeder irgendwelche Charaktereigenschaften oder Seiten an sich, wo er sagt, boah, hey, würde ich nicht ins Schaufenster stellen. Aber auch diese Seiten wollen geliebt und gesehen werden. Und ich weiß, dass das jetzt super hippie-mäßig klingt. Aber wir als Person, als Charakter, als Individuum müssen eins sein. Da kann es nicht sein, okay, körperlich, den und den Teil mag ich an mir nicht oder charakterlich, die und die Seite mag ich an mir nicht. Ich mag es nicht, wenn ich wütend bin oder was weiß ich was. Du musst alle Seiten an dir annehmen können und du musst an allen Seiten arbeiten. Und im Endeffekt steckt in allen Seiten, in den guten wie in den negativen, steckt ein Learning drin und steckt eine Botschaft, die du für dich annehmen und verinnerlichen musst. So dieses Ganz und Heilsein bedeutet Ganz und Heilsein mit all seinen Seiten. Ja. Und auch wenn du meinetwegen wütend bist wegen einem ehemaligen Musikerkollegen, wegen dem eine Band verloren gegangen ist oder wegen einer Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. So, ja, hey, klar, das tut weh. Und klar ist es leicht, nach außen zu zeigen, so, hey, die, das und das ist schuld. Aber im Endeffekt ist es deine Aufgabe, deinen Frieden damit zu machen, die Sache anzunehmen, das Beste daraus zu ziehen und mit einem Lächeln weiterlaufen zu können.
Ja.
Ich habe vor kurzem ein Video gesehen in Instagram. Da saß ein Typ, der saß am Straßenrand, ein Auto ist vorbeigefahren, hat ihn nass gespritzt. Und ein anderer Typ so, hey, warum regst du dich nicht auf? Und er so, hey, wieso soll ich mich aufregen? Ja, da hatte ich doch nass gespritzt. Und er so, hey, stell dir mal vor, ich gebe dir $14.400 und ich nehme dir einen weg. Bist du dann deshalb sauer? Nee, wieso? Ich habe ja noch den Rest. Und genauso ist es mit Zeit. Du hast, kann ja sein, dass es mathematisch falsch ist, du hast am Tag 14.400 Sekunden. Und nur weil eine Scheiße läuft, oder das heißt Minuten, ich bin gerade nicht drin, aber nur weil eine Scheiße läuft, heißt es doch nicht, dass der ganze Rest für den Arsch ist. Du hast mit jeder Minute, mit jeder Sekunde die Chance, dich neu zu entscheiden und das Beste draus zu machen. Und auch das ist eine Mikroentscheidung.
Und das ist tatsächlich, was das ganz Schöne eigentlich an dieser Geschichte ist, was die transportiert an Wissen und an Erlebnissen. Und ich sehe da schon Parallelen von dir zu der Figur jetzt mittlerweile auch. Aber es ist viel, viel immer sich selber. Also dass man sich selber als Person schätzt, lieben und auch leben lernt, so dass man mit sich selber umgehen kann. Und dann kann man, glaube ich, ganz anders umgehen mit allem anderen. Das tut alles beeinflussen. Wie geht man mit Positivkritik um? Wie geht man mit Negativkritik um? Das hatten wir ja auch schon, dass du gesagt hast, das ist alles scheiße, was du machst. Wie gehst du damit um, wenn das passiert? Das ist ja, das trifft dann ja immer hart, wenn sowas passiert. Aber es ist einfach wichtig, dass man die Leute leben lässt und auch gemeinsam Sachen als Team macht.
Gerade auch bei Kritik darf man sich abgrenzen. Ja. Also was so mein Mindset dazu ist, ich brauche von niemandem Kritik annehmen, von dem ich nicht auch einen Ratschlag annehmen würde. Es gibt genug Leute, die dir Sachen nicht gönnen oder die neidisch sind. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, rauszufinden, aus welcher Motivation heraus werde ich kritisiert. Sondern ich schaue mir die Kritik an und schaue, was für Mensch steht da dahinter. Und ist es eine wohlwollende Kritik? Ist es eine Kritik, die mich weiterbringt? Oder ist es eine Kritik, die einfach nur darauf abzielt, Dinge kaputt zu machen?
Ja.
So, bestes Beispiel, als wir zusammen in Veitstanz waren, hatten wir einen Bandkollegen, der hat mich dafür kritisiert, dass ich nicht singen konnte. Und das hat mich hart getroffen, aber im Endeffekt, auch wenn er es in dem Moment nicht so verpackt hat, war es eine Kritik dahingehend, dass ich besser werden kann. Und das war eine Chance. Ich habe eine Woche nicht gesungen, ich habe das echt in mich reingefressen. Aber ich habe danach Gesangsunterricht genommen. Und das war in der Situation, auch wenn es falsch verpackt war, aber eine wohlwollende Kritik. Ich brauche aber keine Kritik von Leuten annehmen, die selber nichts bewegen, die selber es nicht besser wissen, sondern nur schimpfen um des Schimpfens wegen, weil sie aus irgendwelchen Unzufriedenheiten heraus dir deinen Erfolg nicht gönnen. Ja. So, wenn du mich kritisierst, Alter, dann weiß ich, da steht was dahinter. Wenn du zu mir sagst, Alter, kneif die Arschbacken zusammen, das kann laufen, weil dann weiß ich, dass es von dir kommt, weil du das Potenzial siehst und weil du weißt, was es heißt, die Arschbacken zusammenzukneifen und dass es machbar ist. Und allein, dass ich dieses Hörbuch eingesprochen habe, zeigt für mich, hey, es ist möglich. So, wenn du dich hinhockst, und mit Leidenschaft, mit Feuer und mit einer gewissen, ich sag mal, ich will nicht sagen Ausbildung, aber mit einem gewissen Knowledge daran gehst, dann ist das umsetzbar und das ist für jeden umsetzbar.
Ja.
So, du musst dich nur dahinter klemmen. Das Limit setzt du dir immer selber. Und klar, dich sagen können, boah, ey, das ist ein Riesenbuch, das schaffe ich nicht. Fuck, das finde ich raus, wenn ich es mache.
Und das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort gewesen, weil Jonas hat mir schon gesagt, wir kommen schon langsam Richtung Ende. Das ist Negativkritik. Ich schaue, dass ich mit jeder Kritik, die ich kriege, arbeite. Mhm. Aber das Wichtige ist, analysiere die Kritik, wo du kriegst und hol das Beste für dich dabei raus. Und wenn du mal Scheiße baust, steh dahinter. Und zwar wirklich gerade dahin und sag auch, hey, Alter, ich habe Scheiße gebaut. Gut, weitermachen, Krone aufsetzen, Folge und feuerfrei. Und bei dir genauso, wenn du weißt, was du willst, wenn du das Ziel gesetzt hast und wenn du weißt, dahin will ich, dann Arschbacken zusammenkneifen und feuerfrei.
Genau. Ich habe keine Ahnung, was mich auf diesen 3 Monaten Reise erwartet.
Aber es wird geil.
Und ich werde es rausfinden, wenn ich dort bin.
Und da würde ich sagen, meinen Zuhörern hier, wenn euch die Folge gefallen hat heute und ihr wissen wollt, wie die Geschichte vom Steve war, nervt den Steve ein bisschen, dass er ein Buch drüber schreibt, während der Zeit vielleicht nimmer sogar ein Hörbuch auf, es kommt drauf an, wie viele Kommentare das Reel und die Folge kriegt, alles oder so, sagt er, soll daraus ein Buch schreiben. Hashtag Steve, schreib ein Buch. Genau. Und schreibt mir gern, was ihr denn alles dieses Jahr noch an Folgen für Ideen habt, was ihr hören möchtet, ob ihr selber mit dabei sein wollt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns.